Deutschlandfunk, der Tag.
Widersprüchlicher können die Sichtweisen wohl kaum sein. Da ist Lauterbach, Vorname Karl, Gesundheitsminister, der heute seine Krankenhausreform durch den Bundestag gebracht hat.
Krankenhäuser zum Beispiel produzieren Defizite. Ein Drittel der Krankenhausbetten steht leer. Wir haben 7 Milliarden mehr Ausgaben. Trotzdem kämpfen viele Häuser gegen die Insolvenz. Die Krankenhausreform ist dringend notwendig.
Und da ist auch Landrat Stefan Kehrt aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen, der große Sorgen hat davor, was das für seine Region eigentlich bedeutet.
Nach dem, was sich momentan andeutet, wird es in Deutschland ein Krankenhaussterben geben und eben auch in den ostdeutschen Flächenländern, von denen ja alle sagen, dass da im Grunde nichts mehr wegzunehmen ist.
Die Krankenhausreform ist Thema heute bei uns im Podcast vom 17. Oktober. Und es wird gehen um den EU-Gipfel und die erneute Debatte um Migration. Viele Länder wollen schärfere Regeln und Gesetze. Ursula von der Leyen legt einen 10-Punkte-Plan vor. Über all das werden wir sprechen. Und ich verrate noch, wie ich heiße. Sonja Meschkat, mein Name. Dann geht's jetzt los. Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz. Ganz ehrlich, Volker, ich habe jetzt schon das Gefühl, die Zunge bei mir auf jeden Fall ist verknotet und ich fände es fair, wenn deine es vielleicht auch wäre, wenn du dieses Wort aussprichst.
Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz. Ich habe es jetzt auf Anhieb getan, obwohl ich es tatsächlich vorher noch nie ausgesprochen habe. Sondern ja, weil man spricht ja immer von der Krankenhausreform und das ist mir eigentlich hinreichend und allgemeinverständlich.
So, siehst du mal, mir auch. Deswegen nehmen wir einfach dieses Wort für dieses Gespräch. Volker Fintermar aus unserem Hauptstadtstudio kümmert sich um die Gesundheitspolitik. Und ich habe es ja eben schon gesagt, das ist natürlich heute unser Thema, die Krankenhausreform. Volker, komm, wir machen nochmal Grundlage für alle. Karl Lauterbach hat diese Krankenhausreform angeschoben. Warum muss die sein? Wie sind seine Argumente?
Ja, dann fangen wir wirklich mal mit den Grundlagen an. Wir haben in Deutschland 1874 Krankenhäuser, eine Versorgungsdichte wie sonst nirgendwo in Europa. Aber ein Drittel dieser Kliniken schreibt rote Zahlen. Vielen stehen vor der Insolvenz, weil die Eisauslastung hinten und vorne nicht stimmt. Das heißt, wir halten ein System am Leben, was ökonomisch betrachtet ineffizient ist und auch häufig genug für Patientinnen und Patienten nicht das zustande bringt, was man nämlich gerne hätte. Eine gute Versorgung. Wir kennen ja all diese Fälle, wo Menschen ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Ärztinnen und Ärzte haben gesagt, das muss dringend geschehen. Dann wurde operiert und sonst was unternommen. Und am Ende war das Ergebnis, ich sag's mal vorsichtig, bescheiden. Und insofern will der Gesundheitsminister hier eine große und ökonomisch bestimmte Effizienzkur auf den Weg bringen.
Okay, dann lass uns noch mal gucken. Wir zeichnen dieses Gespräch jetzt um kurz nach 2:30 auf an diesem Donnerstagnachmittag und im Bundestag läuft noch die namentliche Abstimmung. Trotzdem, was kann man denn jetzt schon mal sagen? Welche Vorschläge werden es wohl am Ende in diesem Gesetzentwurf schaffen, welche nicht?
Also lass mich da erstmal mutig voranpreschen. Ich gehe fest davon aus, dass die Koalition dieses Gesetz heute im Bundestag zumindest auch über die Bühne bringen wird. Denn alle Stimmen von SPD, von FDP und Grünen, die ich heute hören konnte, waren entschieden. Also die Ampel, und das ist ja selten genug, will diese Reform umsetzen. Allerdings bleibt sie dennoch offen, weil wir wissen nicht, wie der Bundesrat dann reagiert. Der muss zwar nicht zustimmen, aber Karl-Josef Laumann hat heute schon angekündigt für die Union, dass er darauf drängt, dass der Bundesrat zumindest Einspruch erhebt, dass das Ganze nochmal in ein Vermittlungsverfahren kommt. Aber das entscheidet sich erst am 22. November.
Das ist der Gesundheitsminister von NRW, muss man vielleicht
sagen. Der Gesundheitsminister
von NRW. Der ist sauer, gell?
Der ist sauer, aber nicht so sauer wie beispielsweise die bayerische Gesundheitsministerin, die war heute auch anwesend. Aber da gab es einigen Unmut in den Ländern, weil die sich nicht richtig mitgenommen fühlten in diesem ganzen Prozess. Die fühlten sich ein Stück weit von Lauterbach übergangen, der aber schon vor über einem Jahr Expertenkommissionen ins Leben gerufen hatte, die Modelle dafür entwickelt haben, wie das Ganze einmal aussehen sollte.
Okay, das heißt Gesetzentwurf, lass uns doch trotzdem noch mal gucken, weil ich glaube, ein zentrales Element, das kann man ja auf jeden Fall schon mal festhalten, ist ja diese stärkere medizinische Spezialisierung. Was heißt das jetzt ganz genau für die Krankenhäuser und wie wird das dann umgesetzt auf der praktischen Ebene, also mit welchen Auswirkungen?
Ich mach's mal ganz simpel. Jede Ärztin, jeder Arzt im Krankenhaus darf heute alles machen, wenn sie oder er sich das traut. Also auch komplizierteste Operationen dürfen im kleinsten Krankenhaus durchgeführt werden, wenn dort ein Team von Ärzten ist, die der Meinung sind, Wir können das. Wir machen das. Und das führt häufig genug dazu, dass an vielen Orten Operationen durchgeführt werden, die dann, wenn man es nüchtern betrachtet, nicht in der nötigen medizinischen Qualität durchgeführt werden. Mhm. Dass es da zu Fehlern kommt, dass es da eben zu einer relativ bescheidenen Versorgung kommt. Ein zentrales Argument des Gesundheitsministers für die Reform ist, er möchte das jetzt zentralisieren. Er möchte, dass solche Operationen, zumindest alle schwierigeren Operationen, die wirklich ein hohes Fachwissen und ein hohes Maß an Routine voraussetzen, dass die wirklich in spezialisierten Zentren stattfinden, nämlich dort, wo Fachleute auch wirklich sitzen, die eine Ahnung davon haben, die das regelmäßig machen, die auch mit allen unvorhergesehenen Situationen schon mal konfrontiert wurden und wissen, wie man dann zu reagieren hat, um eben die Versorgungsqualität wirklich zu verbessern. Das ist das medizinische Argument. Dann gibt es noch ein ökonomisches. Weil eben viele Operationen, beispielsweise Knie, lohnt sich nach den Fallpauschalen, überall im Land mal hier und da durchgeführt wurden, geben wir verhältnismäßig viel Geld aus für eben die Krankenhauslandschaft. Das sind über 132 Milliarden Euro im Jahr, ohne dass das wirklich effizient wäre, eben wenn die Operationen da nicht erfolgreich wären. Und deswegen soll das jetzt konzentriert werden, je nach Bundesland, auf bestimmte Standorte, wo bestimmte Eingriffe dann noch durchgeführt werden und die möglichst in einer guten Qualität. Und alle anderen Häuser sollen sich dann für eine abgestufte Versorgung bis hin zur Basisversorgung auf dem Land kümmern. Also ich sag's mal ganz einfach, im einfachen Krankenhaus auf dem Land soll es noch einen chirurgischen Eingriff geben, wenn ich mir den Arm gebrochen habe oder wenn ich ein Blinddarmproblem habe, aber eben keine komplizierten Operationen mehr, zumindest wenn die Voraussetzungen dafür dort nicht gegeben sind.
Du hast jetzt gerade schon unterschieden, ne, zwischen diesen medizinischen und den ökonomischen Argumenten. Diese Wörter, die wir ja auch immer hören, das sind ja so diese zwei Stichwörter im Prinzip, Vorhaltepauschale und Leistungsgruppen. Das würde dann auch unter diesen ökonomischen Aspekt nochmal fallen?
Ja, natürlich. Ich gehe nochmal gar ein Stück weit zurück. Vor 20 Jahren haben wir die Fallpauschalen eingeführt. Auch dafür gab es damals eine gewisse Logik, weil damals sind die Menschen, und das war die Kritik, die es vor 20 Jahren gab, die haben lange Liegezeiten in den Krankenhäusern gehabt, ohne dass das wirklich auch medizinisch notwendig gewesen wäre. Pauschale heißt ja, du kriegst einen bestimmten festen Betrag für eine gewisse Operation. Sagen wir mal 1.000 Euro für einen Blinddarm. Ist jetzt wild gegriffen, ich kenne die Zahlen nicht. Und das bedeutet natürlich, dass man den ganzen Prozess auch danach ausrichtet. Wie viel Geld bekomme ich? Was heißt das im Umkehrschluss für die Liegezeit, für die Behandlungszeit? Das heißt, die Behandlungszeiten sollten dadurch kürzer werden. Auf der anderen Seite hat das natürlich einen Prozess in Gang gesetzt, dass es sich dann natürlich lohnt, mehr solcher Behandlungen in der gleichen Zeit durchzuführen, um eben mehr Geld zu verdienen. Auch die Krankenhäuser müssen Geld verdienen. Und das hat dann wiederum dazu geführt, dass bestimmte Operationen bestimmten Häusern einfach gerne durchgeführt wurden, weil sie sich ökonomisch gelohnt haben, aber nicht zwingend medizinisch notwendig waren. Und an dieser Stelle eben soll die jetzige Reform eingreifen, indem sie mit der Vorhaltepauschale ein Stück weit zurückkehrt. Die Krankenhäuser kriegen so eine Art Basisfinanzierung für das Grundangebot an medizinischen Leistungen, das sie anbieten. Aber die Fallpauschalen bleiben auch, aber die bleiben überwiegend für die komplizierteren Fälle, die dann eben nach dem Fallpauschalensystem weiterhin abgerechnet werden.
Und dann gibt es noch die Leistungsgruppen. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, wo es dann losgeht mit der Kritik aus den Ländern. Kannst du uns dazu noch zwei, drei schlaue Sachen sagen?
Ja, die Leistungsgruppen, das ist ein System, das hat vor allen Dingen der Gesundheitsminister sich in Nordrhein-Westfalen abgeschaut. Da werden halt die Krankenhäuser nach bestimmten Leistungsangeboten unterschieden. Also welches Krankenhaus kann was in welchem Umfang machen? Und das wird nach Leistungsgruppen eingeteilt und die Länder sollen dann quasi ihre eigene Krankenhauslandschaft so organisieren, dass es überall in den Regionen das komplette Leistungsspektrum gibt, vom Blinddarm bis zur Herzoperation bis zur Krebsoperation, aber eben nicht mehr in jedem Krankenhaus. Sondern das soll aus Sicht des Gesundheitsministers ein strukturierter Prozess werden, für den aber dann die Länder verantwortlich sind. Da will Lauterbach persönlich nicht angreifen. Er will nur die Qualitätskriterien vorgeben, nach denen dann solche Standards erfüllt werden müssen. Und die Länder müssen dann in einem nächsten Prozess wirklich schauen, wo findet jede einzelne Behandlung verteilt auf das Land statt, damit jeder Mensch ein Krankenhaus, sagen wir mal, spätestens in 40 Minuten erreichen kann, um eben versorgt zu werden. Und dafür braucht man diese Leistungskriterien. Danach richten sich dann auch die einzelnen Qualitätsstufen der Krankenhäuser von der Basisversorgung bis hin zur Maximalversorgung, beispielsweise in den Universitätskliniken.
Du hast ja eben schon mal erklärt, warum im Sinne dieser Reform diese Spezialisierung sinnvoll ist. Aber, und auch das ist ja ein Kritikpunkt, diese kleineren Krankenhäuser, ne, der längere Weg für die Patientinnen und Patienten, die eben zurückgelegt werden müssen, fällt das dann auch noch in die Kategorie sinnvoll?
Ja, das ist immer die berühmte Gretchenfrage. Jeder möchte natürlich, wenn er ein Problem hat, am liebsten ins Krankenhaus um die Ecke. Nach dem Motto, da bin ich schnell zu Hause, da kann die Verwandtschaft schnell kommen. Das ist ja auch, man fühlt sich ja auch nicht so gut. Das spielt ja dann auch immer eine Rolle. Aber wenn es am Ende um komplizierte Eingriffe geht, ist es doch medizinisch sinnvoll. Man geht als Patient dahin, wo man weiß, da wird dieser Eingriff auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit gut durchgeführt. Fehlerfrei ist niemand, aber die Wahrscheinlichkeit ist doch viel höher, wenn ich in ein gutes Krankenhaus gehe, dass ich weiß, da werde ich anständig und angemessen versorgt, anstatt mich auf ein Experiment einzulassen, nur weil es das Krankenhaus in der Nachbarschaft ist. Und wenn dort der Eingriff nur dreimal im Jahr durchgeführt wird, dann bin ich doch ein Risikopatient. Also im Sinne der Ärzte, dann hoffen die doch nur, dass es gut geht mit der Operation bei mir und können das nicht zwingend garantieren. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das eben in einer Uniklinik, die auch 50 Kilometer entfernt ist, ungleich besser funktioniert, weil da Profis am Werke sind, die ungleich mehr Routinen haben, die diese Eingriffe viel häufiger machen, das halte ich medizinisch für ein angemessenes Argument, dem man unbedingt folgen sollte.
Jetzt mal umgekehrt gedacht, heißt aber oder bedeutet vielleicht dann eben auch realistisch, kleinere Krankenhäuser, die könnten mit dieser Reform dann weg sein.
Das hängt jetzt ganz davon ab, wie die Länder das einmal umsetzen wollen. Es ist klar, wir werden diese 1874 Krankenhäuser in dieser Zahl nicht mehr haben. Da wird es zu Schließungen kommen müssen. Aber das heißt ja auch nicht, dass jedes Krankenhaus auf dem Land geschlossen wird, weil die Länder, die eigentlich für die Krankenhausplanung verantwortlich sind, aber das tatsächlich über Jahrzehnte vernachlässigt haben, das muss man deutlich dazu sagen, die müssen sich jetzt einen Kopf machen, wie soll diese neue Struktur in unserem Bundesland organisiert werden, sodass ich überall die notwendige Versorgung in erreichbarer Zeit habe. Das ist das, was jetzt in der politischen Diskussion seit Tagen über die sogenannte Auswirkungsanalyse debattiert wird, wo die Opposition klagt, der Minister habe das viel zu spät vorgestellt. Ich halte dem mal entgegen, die Länder selbst wissen ja, was kommt. Sie hätten ja aus ihrer Sicht schon eine Auswirkungsanalyse machen können und sich überlegen können, wie strukturieren wir das in den Ländern neu. Denn genau das will der Gesundheitsminister nicht machen. Das ist und bleibt eine originäre Aufgabe der Länder. Und insofern sind die da in der Pflicht. Sie haben es aber, und das muss man in dieser politischen Debatte dazu sagen, über Jahre versäumt, da wirklich einzugreifen und Strukturreformen auf den Weg zu bringen. Die einzigen beiden Bundesländer, die das inzwischen tun, sind Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. Alle anderen hinken da noch hinterher, besonders das immer wieder sehr lautstarke Bayern.
Ich pick mir jetzt einfach mal noch ein Beispiel raus, Volker, nämlich Mecklenburg-Vorpommern. Da ist ja schon vor vielen Jahren ausgedünnt worden bei den Krankenhäusern. Und eigentlich so ist das Argument jetzt zum Beispiel von Ärzten oder auch aus der Kommunalpolitik, die sagen, da kann man jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel wegnehmen bei uns, weil sonst funktioniert vielleicht auch das System einfach gar nicht mehr. Also wenn man jetzt diese Schablone nimmt, diese große, und die einfach einmal komplett drauflegt aufs ganze Land, ist sie dann nicht zu groß oder müsste man nicht etwas mehr am Bedarf der Länder eben dann auch gucken?
Natürlich setzt man immer wieder an den vorhandenen Strukturen an, aber die Reform bietet ja auch die Möglichkeit, dass gerade ein Land wie Mecklenburg-Vorpommern überlegt, wo wollen wir welche Kompetenzzentren aufbauen. Also das ganze System kann tatsächlich, und das ist ja ein Prozess, der über 10 Jahre dauern soll, das geschieht ja nicht alles im nächsten Jahr, da startet das dann, wenn es dann wirklich verabschiedet wurde, aber das ist ein Strukturprozess, der wirklich allmählich und Stück für Stück umgesetzt werden könnte. Und insofern haben die Länder jetzt auch die gewisse Freiheit zu sagen, okay, wir bauen jetzt beispielsweise auf den Rügen ein neues Kompetenzzentrum aus, wenn wir jetzt mal in Mecklenburg-Vorpommern bleiben und schauen, wie wir die Strukturen neu organisieren auf der Basis der vorhandenen Krankenhäuser. Zu welchen Arzt- und Kompetenzverschiebungen soll es da kommen? Und das lässt sich auf Länderebene eigentlich ganz gut besprechen und organisieren. Und insofern bleibt das natürlich ein Prozess. Da würde ich jetzt nichts ausschließen, dass es zum Automatismus kommt. Die Gefahr, dass natürlich die großen Krankenhauskonzerne ökonomisch schneller Prozesse in Gang setzen können als jetzt kommunale Krankenhäuser, denen ja häufig genug das Geld fehlt, die ist natürlich gegeben. Aber das ist ein Grundsatzproblem der öffentlichen Verwaltung, dass man da eigentlich gegenüber privaten Kapitalgebern, also eben den großen Krankenhausgesellschaften, hinterherhängt.
Die Länder haben ja schon angekündigt, dass sie das jetzt nicht einfach so abnicken, sondern dass sie wahrscheinlich, vielleicht muss man eben dann mal sehen, diese Reform auch noch blockieren können oder wollen im Bundesrat. Es ist auch die Rede von
einem... Blockieren geht nicht, das will ich schon dazu sagen. Denn es ist kein zustimmungspflichtiges Gesetz, sondern es ist ein Einspruchsgesetz. Sie könnten jetzt allenfalls mit einer Mehrheit im Bundesrat den Vermittlungsausschuss aufrufen. Darauf hat jetzt heute auch Karl-Josef Laumann nochmal hingewiesen. Und versuchen, über diesen Vermittlungsausschuss noch Änderungen herbeizuführen an dieser Reform. Die Hauptkritik der Länder ist, es geht zu schnell, es gibt keine finanziellen Zwischenlösungen. Also die möchten ein Stück weit auf die Bremse drücken und da das Tempo rausnehmen, weil sie selbst nicht aus dem Knick kommen, wie ich jetzt mal ein Stück weit böse dazu sage. Aber das zeigt die Geschichte, weil die Länder tatsächlich über Jahrzehnte bei den Investitionsplanungen nicht das geleistet haben, was sie eigentlich hätten leisten müssen und jetzt natürlich unter Druck geraten.
Das heißt, der Streit, der geht jetzt erst richtig los oder weiter? Oder wie ist da deine Einschätzung?
Ich würde sagen, der Streit geht weiter. Ich rechne auch fest damit, dass es eine Mehrheit für den Anruf des Vermittlungsausschusses geben könnte. Allerdings muss man dazu sagen, das Vermittlungsausschussergebnis könnte dann vom Bundestag wieder überstimmt werden, weil es eben kein Einspruchsgesetz ist. Insofern muss man sehen, was es dann für eine weitere Debatte gibt, ob der Gesundheitsminister sagt, okay, da sind jetzt Elemente dabei, die lohnen sich noch mal in diesen Prozess aufzunehmen. Karl Lauterbach ist zwar stur, aber nicht stoisch an der Stelle, würde ich mal sagen. Er hat ja schon einige Einwände aus den Ländern mit aufgegriffen. Zuletzt gab es noch mal 50 Änderungsanträge, die jetzt kurzfristig mit aufgenommen wurden. Insofern, weil man das Ganze auch als Prozess betrachten muss, der über 10 Jahre hinweg laufen soll, bleibt das natürlich ein gewisser dynamischer Prozess. Das lässt sich, glaube ich, gar nicht leugnen. Da wird man immer wieder eingreifen können.
Gut, Volker, von daher gehe ich mal davon aus, dass wir wahrscheinlich auch noch mal irgendwann drüber sprechen werden. Aber ich glaube, jetzt haben wir alle zumindest noch mal einen guten Gesamtüberblick bekommen. Ich danke dir herzlich fürs Erklären.
Gerne, David.
Eine Sache schicke ich mal direkt vorweg vor dem Gespräch, was jetzt kommt, mit Klaus Remme. Das klingt ein bisschen anders als sonst und ich erkläre auch gerne, warum. Klaus Remme steht bzw. stand bei unserem Gespräch mitten im Pressezentrum des EU-Gipfels in Brüssel und es war sehr, sehr laut im Hintergrund. Ich konnte meine Fragen und ihn zwar auch gut verstehen, hier über den Kopfhörer, den wir ja immer tragen im Studio, aber als wir es uns nochmal angehört haben, konnte man meine Fragen im Mitschnitt nicht mehr verstehen. Deswegen haben wir uns für die einfache, kurze und schnelle Lösung entschieden. Ich habe meine Originalfragen nochmal eingesprochen. Die haben wir dann dazwischen gebaut. Und so klingt das Gespräch, zumindest bei meinen Fragen, ohne Atmo. Also bitte nicht wundern, aber das hatte eben an diesem Fall einfach einen technischen Grund. Jetzt komme ich aber nochmal zum eigentlichen Thema. Also EU-Gipfel in Brüssel. Ist bestimmt auch schon bei euch heute in der Timeline oder bei Ihnen aufgeploppt in der Nachrichten-App. Und da stand mit Sicherheit auch, Migration ist das zentrale Thema. Zuwanderung begrenzen, abgelehnte AsylbewerberInnen zurückschicken, mehr Druck auf die Länder, die keine Bewerber zurücknehmen wollen. Sollte nicht all das geregelt werden in Grundzügen mit dem Asyl- und Migrationspakt, auf den sich die EU-Staaten ja erst vor einem halben Jahr geeinigt haben? Ja. Warum ist Migration dann wieder das zentrale Thema? Und genau diese Frage habe ich weitergegeben an Klaus Remme in Brüssel. Wie gesagt, er stand mittendrin im wuseligen und nicht gerade leisen Pressezentrum.
Ja, sehr gute Frage, Sonja. Das habe ich mich nämlich auch gefragt, denn es war absolut nicht natürlich, dass die Migration hier auf dem Gipfel Thema sein würde. Du hast völlig recht. Die Staats- und Regierungschefs haben sich stark dafür gefeiert, als sie im Frühjahr den Migrationspakt beschlossen haben. Das war eine, wie es oft hieß, historische Leistung angesichts der völlig unterschiedlichen Vorstellungen, die über Jahre ja die Migrationsdebatte geprägt hatten. Dass dieser Kompromiss so schnell wieder aufbrechen würde, zeigt mir A, Es ging auch darum, vor dem 9. Juni, dem Tag der Europawahlen, zu demonstrieren, dass die EU in Sachen Migration handlungsfähig ist, komme was wolle, um den Rechten keine Wahlkampfmunition zu geben, nach dem Motto, die kriegen's einfach nicht gebacken. Dass das ein sehr dünnes Eis ist, das sehen wir jetzt nach dem Sommer, wo diese Debatte stärker denn je entfacht ist. Man diskutiert, was man tun kann. Und das zeigt mir, die 2 Jahre Umsetzungszeit, die man sich gegeben hat im Rahmen des Migrationspaktes, um das System umzukrempeln, die sind viel, viel, viel zu lang. Diese Differenzen zwischen den Staaten sind so lange nicht auszuhalten. Das macht dieses Treffen so wichtig. Denn inzwischen wissen alle, wir müssen reden und danach müssen wir handeln. Das zeigen die Wahlergebnisse der letzten Monate.
Und wir bekommen ja auch mit die Alleingänge oder Sonderwege der einzelnen Nationalstaaten. Wir haben gestern hier im Podcast über das Abkommen zwischen Italien und Albanien gesprochen. Also Italien will Flüchtlinge während der Prüfung ihrer Asylanträge in Albanien unterbringen, in Rückführungszentren. Ist zumindest auch ein Punkt, den die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ja in ihrem 10-Punkte-Plan aufführt, den sie jetzt geschrieben hat, per Brief an die 27 Regierungschefinnen und Chefin. Was ist denn mit diesem Punkt? Unter welchem Motto läuft der? Könnte man mal drüber nachdenken oder wie konkret wird sie da?
Ja, alleine schon, dass du es 10-Punkte-Plan nennst, zeigt die außergewöhnliche Situation. Denn eigentlich ist der Brief, den die Kommissionspräsidentin vor einem Gipfel zum Thema Migration schreibt, Business as usual. Die Staats- und Regierungschefs diskutieren und das Ganze einigermaßen zu strukturieren, bringt praktisch als Vorleistung Ursula von der Leyen dieses Schreiben mit, um die Diskussion zu strukturieren. Das reichte in diesem Falle nicht mehr. Es brauchte konkrete Punkte, denn auch die Kommission merkt ja, das, was wir im Mai beschlossen haben, für das wir uns gefeiert haben, das ist nicht mehr das, was tragfähig ist. Der Wind, der hat sich gedreht und die Kommission ist in gewisser Weise getrieben. Diejenigen, die seit langem sagen, wir müssen mehr tun, wir müssen eine härtere Linie fahren, die fühlen sich bestätigt. Das machte niemand deutlicher heute als der österreichische Bundeskanzler Nehammer. Hören wir mal kurz rein.
Wenn ich mich zurückerinnere, als wir vor über 2 Jahren wieder darauf hingewiesen haben, dass die Situation sehr ernst ist und wir Lösungen brauchen, sind wir mehr als skeptisch angeschaut worden. Man hat uns so an den Rand gedrängt, derer, die anscheinend den europäischen Gedanken nicht verstehen wollen. War es jetzt viel mehr, dass wir über 16 Staaten mittlerweile sind, 18 in Summe, die auch nicht Teil der Europäischen Union sind, die wissen, dass hier gehandelt werden muss, dass es gemeinsame Anstrengungen gibt und eben einfach das Thema jetzt so wahrgenommen wird, wie es sich eben auch für die Menschen in unseren Heimatländern darstellt. Wir müssen hier handeln und das ist aus meiner Sicht wichtig.
Also, ich glaube, man hört da eine ganz große Portion Bestätigung des österreichischen Kanzlers. Und das ist die Großwetterlage, in der die Kommission agiert. Deshalb gibt es Äußerungen, die sie dann schriftlich fixiert hat, Ursula von der Leyen, nach innovativen Ideen über die Rückführung und die Behandlung von Flüchtlingen. Da taucht das Thema Italien, Albanien auf, das ihr gestern ja im Podcast erörtert habt. In dem Sinne jetzt noch kein klassisches Vorbild, so formuliert es Ursula von da nicht, aber sie sagt, wir werden in der Lage sein, von diesem Beispiel der Italiener zu lernen. Was immer das heißt. Heißt das, oh, das machen wir jetzt öfter? Oder aber das heißt, na, so wird es nicht funktionieren. Das war beim Bundeskanzler deutlich rauszuhören. Der sagte, naja, diese Lösung, die die Italiener machen, das ist zu klein für uns. Dafür sind die Zahlen bei uns zu hoch.
Wenn du dir diesen Plan nochmal anguckst, welche Punkte wären das für dich, die da draufstehen, die vielleicht auch noch zentral sind?
Also ich sehe es hier gerade mal, ich gehe mal durch die Seiten. Der erste Punkt, das scheint mir noch der konkreteste zu sein, den man nachvollziehen kann. Als ich sagte, diese 2 Jahre, die man sich gegeben hat, reichen nicht. Der erste Punkt heißt, wir müssen die Umsetzung des Pakts beschleunigen. Erfolgsaussichten, Fragezeichen. Ich habe diese innovativen Ideen, das, was die Amerikaner Thinking Out of the Box nennen, genannt. Also die Tatsache, dass man sich, sagen wir mal, wohlwollend mit so etwas wie Italien es in Albanien macht, beschäftigt. Dann ist da der Fall, auch das ein eigener Punkt. Dann ein eigener Punkt, ein dritter, den ich erwähnen will, ist dann die Situation an der Ostgrenze der Europäischen Union, wo die Polen, aber auch die Finnen und die Balten sagen, wir haben es hier mit einer Instrumentalisierung der Flüchtlingsproblematik zu tun. Wir haben Russen und wir haben Russland und Belarus, die Flüchtlinge an die Grenze bringen, um sie in den Westen zu schleusen, damit diese Zahlen und die Diskussion darüber das System destabilisieren. Da wollen die Polen Ausnahmegenehmigungen. Die Finnen haben die Grenze geschlossen zu Russland und die Polen sagen, wir wollen die Asylgesetzgebung einschränken, wenn nicht gar stoppen, mit diesem Sonderbefund. Und sie wollen das nicht, das ist ja interessant, als eigenen Weg, Sonja, sondern sie wollen den Segen der Europäischen Union dafür, die Tatsache, dass dieser Umstand als eine besondere Notlage anerkannt wird.
Und dann ist da noch Ungarn und Viktor Orban, der am liebsten ganz raus würde aus diesem Pakt. Ich frage mich, welche Möglichkeiten gibt es denn da noch oder Wege aufeinander zuzugehen oder ist das eigentlich auszuschließen für das, was da heute respektive morgen noch besprochen wird?
Ich halte das für ausgeschlossen. Ich glaube, die Differenzen sind über die letzten Monate größer geworden, nicht kleiner. Und wenn man nun daran geht zu sagen, naja, wir ziehen die Umsetzung des Pakts vor, man muss ja ehrlicherweise sagen, nicht umsonst hat man sich 2 Jahre gegeben. Da hat man ja nicht im Mai gesessen und gesagt, ach Gott, wir haben viel Zeit, das machen wir alles in Ruhe, sondern auch da war schon ein Handlungsdruck, der beträchtlich war. Wenn es jetzt heißt, wir wollen vorziehen, dann ist das natürlich, sagen wir mal, noch ein Lippenbekenntnis. Noch ist nicht klar, wie da vorgezogen werden kann. Und wenn man dieses Paket in den Einzelheiten wieder aufschnürt, das wird enorm schwierig, weil es zu neuen Problemen führt. Man hat damals vereinbart, dass man gewisse Regelungen sowieso auf den Prüfstand stellt, denn es gab viel Streit. Erinnern wir uns, gerade die deutschen Grünen haben darauf gedrungen, dass Flüchtlinge nur in Länder zurückgeführt werden können, zu denen sie eine Verbindung, hieß das damals, haben. Das heißt, sie waren schon mal dort oder sie haben Familienmitglieder dort. All dies musste gegeben sein. Dem hat man notgedrungen nachgegeben. Da gab es einige, die damit unzufrieden waren und sagen, das geht zu weit, das schränkt uns zu sehr ein. Inzwischen ist klar, es gibt eine Mehrheit für diejenigen, die die Regelung kippen wollen. Und es gibt das Instrument, nämlich die Überprüfung. Das heißt, dieses Verbindungselement, das wird dann nicht mehr lange existieren. Und so läuft dieses Paket in unterschiedliche Fäden auseinander. Ich halte es im Moment für politisch unmöglich, das wieder zu einem Guss zusammenzufügen.
Okay, es kann eben vielleicht auch noch eine etwas längere Verhandlungsnacht werden, vielleicht auch für dich. Es ist ja aktuell noch mehr los in Brüssel. Die NATO-Verteidigungsminister sind heute da. Es geht um die weitere militärische Unterstützung der Ukraine. Und daran wird auch der ukrainische Präsident Zelensky teilnehmen. Und er will seinen sogenannten Siegesplan vorstellen auf dem EU-Gipfel in Brüssel. Und da geht es ihm vor allem um die umgehende Einladung der Ukraine zum NATO-Beitritt. Womit kann er denn da realistisch rechnen? Ist das jetzt mehr als eine große Bühne für ihn? Was kann ihm denn überhaupt realistisch angeboten werden?
Darf ich noch einen Satz nachschieben, weil du sagtest, es kann eine lange Nacht werden. Das muss es gar nicht, weil es wird hier keine Lösung geben. Es wird auch kein Beschluss gefasst. Dies hier spiegelt den Stand der Diskussion, so wie ich sie beschrieben habe. Die Differenzen sind deutlich. Abhängig davon, ob man hier heute möglicherweise auf einen kleinen gemeinsamen Nenner kommt, wird es eine Abschlusserklärung geben, in der versichert wird, man habe die Problematik erörtert. Aber es gibt in dem Sinne jetzt keinen Plan, der hier heute Nacht eine Mehrheit finden muss.
Okay,
zu
gut.
Zelensky.
Gute Ergänzung, Zelensky. Klaus, wird ja dann für dich eventuell auch nicht so eine lange Nacht, gönne ich dir. Okay, jetzt zu Zelensky.
Genau. Zelensky ist hier, er ist hier aus gutem Grunde, denn so wie ich die Diskussion eben zur Migration geschildert habe, war es natürlich brandgefährlich, dass dieses Thema den ganzen Gipfel komplett dominieren würde. Und das Thema Ukraine, das seit Kriegsausbruch regelmäßig großes Gipfelthema ist, mit all den Diskussionen über unterschiedliche Hilfeleistungen für die Ukraine, drohte unten durchzurutschen. Durch die persönliche Anwesenheit von Zelensky ist das so nicht mehr möglich gewesen. Der Tag hat das gezeigt. Zelensky war hier. Wir reden jetzt, was habe ich, 3:15 am Nachmittag. Genau. Er hat eine Pressekonferenz gegeben, stand auf der Bühne ganz allein, hat hier seine Argumente nochmal vorgetragen. Ich glaube, für ihn ist wichtig, hier zu sein und die Staats- und Regierungschefs, nicht alle, so wie Olaf Scholz, haben die Gelegenheit, alle paar Wochen mit dem Mann zu reden, sondern da gibt es auch hier Gipfelteilnehmer, die sehr selten in der Lage sind, das mit ihm persönlich zu erörtern. Und er ist in einer Situation, wo das Land vor dem Kriegswinter steht. Ein schwieriger Kriegswinter. Die Infrastruktur ist massiv beschädigt und deshalb ist es aus diesem akuten Grund wichtig, hier mit der EU zu reden Und das andere Thema ist natürlich immer wieder die stetige Anbindung an den Westen. Das ist im Moment wahrscheinlich eher ein Thema für die NATO und nicht so sehr für die EU. Denn der EU-Beitritt, der wird Jahre erfordern und intensive Verhandlungen.
Selenskyj trifft auch noch den neuen NATO-Generalsekretär. Neu deshalb, weil ich immer noch Stoltenberg im Hinterkopf habe. Aber es ist eben jetzt Mark Rutte. Die treffen sich zu Gesprächen. Welches Verhältnis verbindet die beiden denn eigentlich? Ist das vergleichbar mit dem zu Stoltenberg oder anders? Kann man das schon sagen?
Ich glaube, die Ähnlichkeiten überwiegen. Du hast recht, Mark Rutte ist erst seit 17 Tagen im Amt. Andererseits kennen die beiden, wenn du nach dem persönlichen Verhältnis fragst, dann kennen die sich natürlich gut. Denn die vielen Jahre, die Mark Rutte niederländischer Regierungschef war, haben ihn auch an die Seite von Selenskyj gebracht. Und da war er ein steter Fürsprecher der Ukraine-Unterstützung so stark wie möglich. Die Niederlande sind ein Land, die in Sachen Verteidigungsausgaben lange Zeit auf der eher schwachen Seite innerhalb der NATO standen. Aber was die Hilfe für die Ukraine angeht, da kann man ihnen in dem Reigen der EU-Länder nichts vorwerfen. Da gibt es größere, die weniger tun. Gerade mit Blick auf F-16-Kampfflugzeuge waren die Niederländer vorne am Start. Und Rutte ist in der Hinsicht sicherlich ein starker Fürsprecher der Ukraine. Das war Jens Stoltenberg auch, aber Rutte hat einen anderen Hintergrund durch diese lange Erfahrung auf EU-Ebene. Er muss jetzt seine Rolle ändern und das hören wir auch in den letzten Tagen. Er spricht jetzt für ein Bündnis, nicht als Regierungschef verantwortlich für ein Land von vielen. Das macht ihn im Ton natürlich etwas unverbindlicher, aber es ist völlig klar, wie Stoltenberg auch, das war heute deutlich zu hören, der stärkste Wunsch der Ukrainer findet hier keinen Widerhall, nämlich die dringende Bitte, wenn schon der NATO nicht beitreten zu können, doch wenigstens eingeladen zu werden zu diesem Bündnis. Damit würde man die Sprachregelung erheblich ausweiten. Und das ist mit Rutte nicht zu machen. Er hängt hier sehr fest an der Sprachregelung vom Juli beim NATO-Gipfel, der zufolge die Ukraine unumkehrbar ist auf einem Weg, der irgendwann in die NATO führen wird. Aber er sagt auch wörtlich, wie genau das passieren wird, das kann ich jetzt nicht sagen. Von einer Einladung ist Selenskyj weit entfernt.
Ja, dann sage ich kurz und knackig danke fürs Zuhören und für die Aufmerksamkeit. Wir freuen uns immer, wenn wir Rückmeldungen bekommen. dertag@deutschlandfunk.de. Und ich sage noch, wer heute in der Redaktion war, nämlich Tom Funke. Ich habe gehostet, Sonja Meschkat mein Name. Wir hören uns bald wieder. Bis dahin. Tschüss.